Hallo und herzlich willkommen zu 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Der interreligiöse Podcast des House of One oder ganz kurz dein Lieblingspodcast und jetzt auch seit einigen Folgen schon Videocast. Heute geht es um das Thema Essen. Essen und Religion. Und um unsere Lieblingsgerichte, um religiös bedeutsame Gerichte, um Speisen, um Hintergrundwissen zu Brot, zu Wein, zu Süßen, zu Festtafeln und zu dem Gastmahl und der Tischgemeinschaft. Und ich sitze hier heute nicht in der Küche, sondern in unserem fantastischen Studio und zwar mit meinem wunderbaren Co-Host Rebecca und Kyfra.
Hi!
Hallo ihr beiden! Ganz zu Anfang, bevor wir einsteigen ins Thema, süß oder salzig? Rebecca?
Salzig. Salzig. Auch salzig. Bevor es zu süß geht, muss es salzig sein.
Interessant.
Und du?
Ich würde auf jeden Fall süß sagen. Immer.
Hey.
Also auch, aber süß. Leicht oder deftig? Leichte Küche oder deftige Küche?
Leicht.
Ich hätte jetzt...
Ich habe jetzt bei deftig so krass deftig gedacht, deswegen dachte ich mir lieber leicht.
Medium deftig.
Medium. Ja, da ja, können Medium wir uns deftig einigen.
Gemüse oder Fleisch?
Gemüse, ich esse kein Fleisch.
Mhm. Ich esse Fleisch.
Ich esse Fleisch, okay.
Chill. Wein du oder Wasser? Juna.
Wasser.
Kommt drauf an, auf die Tageszeit.
Und als letztes, heiß oder kalt? Wenn es um Speisen geht.
Mich juckt es nicht so richtig. Also ich esse auch so Pizza kalt und solche Sachen.
Offensichtlich haben wir verschiedene Ansichten, Bedürfnisse, was Konsistenz, Wärme,
Konsistenz
Inhaltsstoffe.
Bin ich sehr picky, aber bei heiß oder kalt ist mir egal. Ich hasse Pudding zum Beispiel.
Habt ihr denn über ein Lieblingsgericht, eine Lieblingsspeise, also über Religion hinausgedacht? Ganz allgemein, was esst ihr so richtig gerne, wenn ihr eingeladen seid bei Friends oder wenn ihr zum Beispiel in ein Restaurant geht? Was wählt ihr da auf jeden Fall?
Ich bin, glaube ich, in der Hinsicht ein bisschen traditionell, wenn ich sage, ich probiere eher das oder ich esse eher das, was ich schon kenne. Und ich tue mich so mega schwer, auch immer nur ein Gericht zu sagen, weil ich bin eigentlich eine Person, die sehr viele Gerichte mag. Aber die türkische Küche liegt mir doch sehr am Herzen. Mhm.
Hast du da ein Lieblingsgericht?
Ach Gott, eben nicht. Früher hatte ich immer...
Dann nenn doch ein paar, wenn es
ja, also wenn es Frühstück ist, dann bin ich ein Fan von Menemen, auch als Shakshuka bekannt.
Mhm. Ist das nicht kontrovers?
Für mich ist es egal. Okay, ich kann widersprechen.
Weil ich habe das einmal gesagt. Ich habe einmal das gesagt, weil ich mache auch richtig gerne Shakshuka. Und dann wurde ich richtig beschimpft.
Oh, okay, ja.
Magst du einmal erklären, was das ist?
Das ist einfach... Und jetzt fängt schon Konflikt an eigentlich, ob das mit Zwiebeln oder ohne Zwiebeln ist. Ich bin dafür, dass wir es mit Zwiebeln essen.
Mit Zwiebeln.
Essen. Zwiebeln, Paprika und Tomaten werden angedünst.
Gedünstet.
Und dann kommt Ei eben drauf und dann isst man das so. Also so ein Rührei quasi mit Tomaten und Zwiebeln, Paprika. Mhm. Genau, das ist perfekt.
Also zum Frühstück gerne das und zum Mittag oder Abend, was isst du da gerne?
Ja, da bin ich eher, glaube ich, Suppe ist immer ganz wichtig. Suppe ist gut, wenn es da ist. Und als Hauptspeise eher dann, doch, ich musste jetzt irgendwie an Hähnchenbrust denken. Das schmeckt mir eigentlich auch ganz gut.
Ja, danke. Rebecca, Lieblingsgerichte.
Ich ist auch ganz, also so, ich hasse so Lieblingsfarben auswählen, Lieblingsdas. Das fällt mir ganz schwer, weil ich auch so zu viel gerne esse. Ich glaube, wenn ich so, alles, was meine Oma kocht, finde ich super, super lecker. Und meine Oma macht also richtig viele coole Sachen auch, aber was sie am besten kann, ist Bratkartoffeln. Mhm. Und niemand kriegt so gute Bratkartoffeln hin wie Omi. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich liebe. Aber auch ganz viel anderes Zeug irgendwie. Weiß nicht, wenn ich. Meine Mutter macht sehr gute Suppen. Mhm. Das liebe ich total. Ich liebe alle Auflaufarten. Mhm. Da stehe ich richtig drauf. Ja. Also. Und du?
Ja, ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall ein Genussmensch. Ich liebe Essen. Mhm. Also das macht einen großen Teil meines Lebens aus. Ich freue mich da richtig drauf. Ich kann auch irgendwie verzichten, wenn ich weiß, oh ja, da wird es irgendwie am Abend wird was Besonderes gekocht oder gegessen. Mhm. Das mag ich richtig gern und kann mich richtig voll in diesen Genuss geben. Und ganz besonders, das habe ich glaube ich schon einige Male gesagt, aber ich liebe Kimchi. kommt aus der koreanischen Küche und das ist fermentierter Chinakohl oder fermentierter Kohl. Manchmal sind da auch Möhren drin oder ähnliches. Ich liebe Suppen. Also ich finde Suppen fantastisch, gerade in der Winterzeit und wenn es kühler ist. Im Sommer finde ich auch kalte Suppen toll.
Ja.
Das mag ich richtig gerne. Da gebe ich mich gerne rein. Und ganz besonders liebe ich Ramen, also die japanische Nudelsuppe. Und Apple Crumble. Apple Crumble mit Vanilleeis oder Vanillesoße.
Da hat sich jemand Gedanken gemacht.
Ja, und ich kann das auch richtig gut. Also ja, ich glaube,
dann wird's
ich kenne
Zeit.
Niemand anderes, der das so gut kann. Also ehrlicherweise esse auch nur ich meinen eigenen Apple Crumble. Aber der schmeckt schon sehr lecker.
Aber gerne mal probieren. Ja, genau, das auch. Aber ich kann es eh nicht essen. Aber bist du so jemand nicht? Mir schmeckt es immer besser, wenn andere für mich kochen, um ehrlich zu sein. Also ich koche richtig gern für andere Leute. Ich finde, alles schmeckt besser, wenn jemand anderes das gekocht hat. Findest du das nicht?
Nee, finde ich nicht unbedingt. Okay. Ich habe da beides. Ich mag das gerne. Kann super lecker sein von anderen, aber die Sachen, die ich gerne mag, kann ich auch.
Da bin ich voll bei dir.
Kochen. Und ich mache auch leckere Rahmensuppe.
Okay. Jetzt bin ich hungrig.
Ja.
Triggerwarnung, falls wir diese Folge mit der Magen anschaut.
Es geht los. Wir haben ja schon über das Fasten zum Beispiel in unseren Religionsgemeinschaften gesprochen. Wir haben auch über Speisegesetze gesprochen, über Halal und über Koscher. Da dürft ihr auch gerne in die Folgen reinhören. Wir können die auch nochmal in den Shownotes auflisten. Dann könnt ihr oder findet den Weg da viel schneller hin. Darüber haben wir schon gesprochen, sehr ausführlich. Und jetzt geht's aber heute explizit um Gerichte, um Essen, um Speisen in Judentum, Islam und Christentum. Und ich würde sagen, oder heute sagt man ja, let's go, wir gehen rein. Okay, das war ein Cringe-Moment.
Nein, gar nicht. Aber ich muss mich immer zusammenreißen, das nicht zu sagen.
Jetzt habe ich es gesagt für uns. Ganz allgemein, welche Bedeutung hat das Essen in Judentum, in Islam?
Bei uns ist essentiell Essen. Wir essen immer. Und also das ist so, was wir richtig gut können, ist Essen.
Also es ist Bestandteil von Festen,
von Festen, von Ritualen. Es gibt fast kein Fest außer Fasttage, wo nicht gegessen wird. Und selbst an den Fasttagen wird davor richtig dolle gegessen und danach richtig toll. Und ich glaube, so das krasseste Essensfest ist Pessach, weil es da so, also das gibt den Seder, heißt es, das ist die Reihenfolge oder die Ordnung. Und während du den Auszug aus Ägypten erzählst und es nachvollziehst, werden die ganze Zeit irgendwelche Sachen gegessen, die an irgendwas erinnern sollen. Ich habe das Gefühl, das Judentum ist da sehr körperlich sozusagen. Und es gibt auch diese Witze immer, dass jeder jüdische Feiertag damit zusammengefasst werden kann mit, sie haben versucht, uns zu töten, wir haben überlebt, jetzt essen wir.
Ja. Und es ist nicht nur der Gedanke von Geschichten erzählen, sondern
die spüren mit dem ganzen
Körper. Genau, sondern auch zu schmecken und das zu verknüpfen miteinander.
Ja.
Welche Bedeutung hat Essen im Islam?
Ich möchte jetzt zwei Perspektiven aufbringen. Und zwar zum einen spielt das auch eine ganz große Rolle, überhaupt jemanden speisen zu lassen. Jemanden einladen oder eben, wenn ich irgendwie unterwegs bin, Brot zu teilen. Und die zweite Seite der Medaille ist, dass uns geraten wird, dass unser Magen nicht voll gesättigt werden soll. Also ein Drittel soll eigentlich nur im Magen mit Essen gefüllt sein, ein Drittel leer und ein Drittel mit Wasser. Also und da ist nochmal auch hier den geraden Weg zu versuchen, nicht zu viel zu essen, weil zu viel Essen bringt Müdigkeit, bringt Faulheit mit sich. Und daher ist es gut, andere Menschen zu speisen. Nicht, dass die faul sind, sondern dass die was zu essen haben, also zum Überleben. Ja. Also auch da nochmal zu schauen, Essen spielt unbedingt eine Rolle. Feste, Hochzeiten, überhaupt, wenn jemand gestorben ist, auch kulturell, dass man irgendwas macht und verteilt. Und aber genau, dennoch, obwohl das so eine große Rolle spielt, auch bedacht zu essen, zu schauen, wie viel esse ich von dem, was mir zusteht und was ich eben mit anderen teile. Und das ist für mich immer ganz schwierig. Ja, weil wenn so ein gedeckter Tisch, dann möchte man ja nicht, dass es irgendwie übrig bleibt oder dann isst man das. Aber unser Magen ist auch kein Mülleimer. Ja. Also muss man aufpassen.
Und mir würde das richtig schwerfallen, weil du kannst richtig gut kochen. Mhm. Und als du uns eingeladen hast, da war der ganze Tisch voll. Es gab immer noch Nachschub. Also das würde mir auf jeden Fall sehr schwer fallen. Ja. Aber ich verstehe den Gedanken, ich kann den nachvollziehen. Und ich finde, das ist auch ein wertvoller Gedanke, zu sagen, das Essen ist wichtig und das ist eine wichtige Praxis.
Ja.
Und gleichzeitig soll es aber auch nicht in zu viel oder in den Überkonsum oder in die Völlerei, sondern es soll auch Genuss bleiben und Überleben. Also es hat ja auch mit dem Überleben und mit dem Leben zu tun.
Total.
Das Grundnahrungsmittel.
Wie ist es im Christentum?
Also auch im Christentum spielt das Essen eine sehr wichtige Rolle. Die ganze Bibel ist voll von Essen. Es geht eigentlich ständig ums Essen, habe ich das Gefühl. Also gerade weil es das Grundnahrungsmittel ist. Es geht um Arbeiten, um Haus, um die Gemeinschaft, Familie, um das Essen. Und die Arbeit zum Beispiel und die Familie, das Tun am Tag hat immer auch irgendwie mit dem Essen zu tun. Frauen waren übrigens, spielen eine ganz wichtige Rolle, wenn es um Essen geht. Und ich würde sagen, es geht immer irgendwie darum, zu wenig zu haben, aber auch satt zu machen oder alle satt zu machen. Es geht um Verzicht, bewusster Verzicht, aber auch um Genuss. Es geht um Gemeinschaft, aber auch um Tischgemeinschaft, zum Beispiel mit Fremden. Es gibt auch den Gedanken, selbst deinem Feind verwehrst du nicht das Brot. Selbst einem Fremden verwehrst du nicht das Brot. Das finde ich einen wichtigen Gedanken, gerade auch im Hinblick auf Migrationspolitik zum Beispiel heute. Ja. Ja, also Menschen wird faktisch das Brot verwehrt, wenn sie nicht in ein Land gelassen werden. Genau.
Vielleicht eine Wutshow.
Ja, genau. Wir gehen weiter noch. Und es geht um das Teilen. Also das, was ich erwirtschafte oder habe, zu teilen. Und ich finde das ganz spannend, dass es Berufe gab, zum Beispiel den Beruf des Fischers. Und dass aber der Fischer dann abhängig war von dem Ackerbau. Also jede Person oder Familie hatte Aufgaben und Rollen. Und zusammen konnte man überhaupt nur ein Festmahl oder eine Tafel gestalten. Niemand konnte ganz alleine an alle Lebensmittel kommen und an alle Gerichte in Anführungsstrichen, sondern man war aufeinander angewiesen und abhängig voneinander. Mhm. Und heute ist es nicht so.
Man hat ja auch gar keine Ahnung, woher sein Essen kommt.
Genau, in gewisser Weise schon, ja. Aber es ist alles und jederzeit verfügbar.
Ja.
Und ist das eine Situation, die uns gut tut als Gesellschaft? Fände ich interessant, diesen Gedanken mal weiterzugehen. Es geht im Christentum auf jeden Fall um Brot, Wein, Öl und Fische.
So, eine ganze Mahlzeit.
Also basic ingredients im Zweiten Testament.
Ja.
Welche Speisen kommen in euren heiligen Schriften vor? Also gibt es da bestimmte Früchte zum Beispiel oder Zutaten, Hirse, I don't know. Oder gibt es da auch Gerichte, die es schon in den heiligen Schriften bei euch gibt?
Ja, definitiv. Also wir lieben ja die Geschichte von Abraham mit den drei Engeln. Und das ist irgendwie das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Weil es geht ja da auch dann darum, da musste ich auch gerade denken, als du erzählt hast, es geht so viel darum, andere Leute irgendwie Essen zu geben und diese Sachen. Dass diese drei Engel ja kommen oder diese Boten. Und Abraham wurde gerade beschnitten und sitzt an seinem Zelt und sucht die ganze Zeit und schaut, ob es irgendjemanden gibt, den er bewirten kann sozusagen. Und dann sieht er diese Leute und dann sagt er zu seiner Frau, eile und hole drei Maß Mehl und mache Kuchen. Und dann wird auch irgendwie Fleisch erwähnt. Und dann gibt es auch noch die Erwähnung von Butter und Milch, was ich irgendwie ganz interessant finde. Vor allen Dingen aufmerksame LeserInnen würden sich jetzt fragen, okay, es ist eigentlich gegen das Speisegebot, dass es da Milch und Fleisch zusammen gibt. Und dann gibt es ganz viele Kommentatoren, die versuchen, das irgendwie zu erklären, warum das ist oder warum nicht. Oder dass Abraham selber nicht davon gegessen hätte, sondern dass es nur für seine Gäste war. Oder dass es trotzdem passt, weil die haben erst das gegessen und dann ihre Zeit gewartet. Und das andere ist auch egal. Aber das gibt es ganz viel. Und im Talmud gibt es auch ganz viel so Essenssymboliken auch. Der Granatapfel ist ganz groß. Da merkt man so ein bisschen den babylonischen Einfluss auch. Und ich habe mal gelesen, aber ich habe das nicht mehr gefunden vorhin, als ich noch mal kurz recherchieren wollte. Es gab so eine Akademikerin, die sich primär mit Essen beschäftigt hat, was im Talmud beschrieben wird. Und dann versucht hat, so Sachen nachzukochen. Mhm. Unter anderem so eine Art fermentiertes Brot. Das habe ich irgendwie, ich weiß nicht, kennt ihr Kwass?
Nein.
Wisst ihr, was Kwass ist? Kwass ist Brotlimonade oder so. Also es hört sich richtig eklig an.
Ein Brottrunk.
Aber ich liebe Kwass. Das ist so aus so dem russischsprachigen Meer. Es gibt es aber auch in so Polen. Ich kann es nicht mehr trinken, weil ich glutenunverträglich bin. Aber es hört sich so ein bisschen an und die hat versucht, das so nachzumachen. Und das finde ich mal ganz spannend. Und es gibt scheinbar auch irgendwie ein Kochbuch darüber. Aber es hört sich alles ein bisschen nicht so geil an, um ehrlich zu sein, dass ich jetzt Bock hätte, das zu essen.
Es gibt tatsächlich so einen Bibelkuchen.
Ah, ja.
Ich glaube, das ist so ein Konfi-Klassiker. Das wird sehr häufig getan oder auch im Religionsunterricht. Und zwar, dass man alle Zutaten, die in der Bibel zu finden sind, nicht alle, aber aus den Zutaten, die sich für einen Kuchen eignen würden,
yeah.
Die ist nicht unbedingt Fisch, könnte man vielleicht eine Quiche machen.
Ich stelle mir gerade einen Kuchen vorne, so kleine so Sprotten.
Nein. Also um einen süßen Kuchen zu backen, zu gucken, welche Zutaten finden wir in der Bibel und aus diesen Zutaten dann den Kuchen zu backen. Und dann kann man vorher so eine Aufgabe machen, dass man so schreibt, wir brauchen 200 Gramm. Und dann steht da die Bibelstelle und dann muss man rausfinden, was in dieser Bibelstelle steht.
Ja.
Und dann kann man das mit den Jugendlichen und mit den Kindern herausfinden, gleich gucken und lernen, Bibelstellen zu finden und dann diesen Kuchen zusammenbacken.
Cute.
Jetzt bin ich neugierig, ob ich das auch mit dem Koran machen kann.
Bitte, versuch es mal.
Ja.
Lass uns das mal machen.
Ja, ja.
Dann für den nächsten Kochshop. Das ist aber eine super Idee.
House of One Kochbuch,
ja.
Wir sind ja schon in einem Kochbuch.
Ja, eben.
Durften da zwei Gerichte beisteuern. Da weisen wir auch nochmal in unseren Shownotes drauf hin, mit dem Restaurant Kanaan zusammen. In einer Folge haben wir auch schon das Buch in die Kamera gehalten und euch diese Seiten gezeigt, in denen wir mit den beiden Initiatoren des Restaurants Kanaan zusammen kochen durften. Wir haben vor allem die Noah-Suppe oder Noahs Pudding gekocht.
Vielleicht magst du gleich auch was davon zu erzählen.
Da haben wir in der Folge zur Arche Noah schon ganz viel gehört. Ja. Das stellen wir euch auch in die Shownotes, da könnt ihr dann nachsehen. Aber Kübra, wie ist das im Koran? Gibt es da Speisen, Früchte, Gerichte?
Ich möchte ganz kurz hier zu Abrahams Gästen ganz kurz was sagen. Bei uns ist es hier so gewesen, dass die Gäste tatsächlich nichts essen von dem gedeckten Tisch, aber dazu mehr in der Abrahams-Folge. Jetzt kommen wir mal zurück zu deiner Frage. Bei uns spielt natürlich die Dattel ganz groß eine Rolle. Die Dattel spielt eine Rolle. Dann haben wir aber auch Feige und Oliven, worauf sogar geschworen wird. Also Gott schwört auf die Olive zum Beispiel, wird Tenet Zetun.
Was bedeutet das konkret? Gott schwört auf die...
Das müssen wir dann mit der Exegese ein bisschen tiefer reingreifen und schauen, was das genau bedeutet. Aber es hat anscheinend eine ganz wichtige Rolle auch. Also Olive und Feige und eben Datteln kommen vor. Es kommt auch Granatapfel tatsächlich vor. Und bei der Granatapfel oder überhaupt, wenn wir jetzt die Früchte anschauen, die jetzt auch nicht drin kommen, zum Beispiel Clementine oder Mandarin oder weiß ich nicht, Orangen. Ich habe jetzt diese drei aufgezählt, weil die haben ja was ganz Bestimmtes, was andere Früchte vielleicht nicht direkt haben. Die sind ja, wenn man die Schale rausnimmt, die sind ja schon portioniert im Einzelnen. Mhm. Also überhaupt das allein, der Anblick zu diesen Früchten, dass sie innen drin so, oder auch die Granatapfel so in Stücken sind und wasserreich. Und auch das sind alles Verweise auf die Gnade und Barmherzigkeit und Gottes eben. Mhm. Und allein von dieser Vielfalt erkennen wir oder eben, dass es die Motivation, dadurch Gottes Allmacht zu erkennen. Und und ansonsten als Essen zusammen speisen eher, aber als Gericht fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein. Aber da kommt natürlich auch Milch vor, da kommt auch Fleisch vor. Vor allem auch Verse, wo drin steht, isst von den Sachen, die für euch halal, also gut und sauber sind. Das ist auch ganz wichtig. Also wir uns stehen sehr viele Sachen zum Essen zur Verfügung. Aber wir sollen die sauberen und die für uns geeignet sind, raussuchen quasi. Und ich glaube, aber Milch ist tatsächlich auch so wichtig und Wasser natürlich. Und dann noch ein spezielles Wasser, Semsem, was wir bei der Hage und Sarah-Folge, glaube ich, vor allem auch erzählt hatten.
Was hat die ganze Zeit das
haben? Ja, ja, so. Und hier geht's hier lang und hier geht's da lang.
So links.
Aber ja, mein Gehirn hat gerade so ein voll viele Tasks offen. Und
Tabs
ja. und Tasks und... Ja.
Ja. Ich fand das mit der Olive spannend, weil in Talmud ist die Olive auch eine Maßeinheit, also und es ist auch ähnlich mit dem arabischen Wort Kesait, also Seid ist auf die Olive. Und das ist zum Beispiel, was man essen darf an einem Fasttag, ohne das Fasten zu brechen, ist Kesait und solche Sachen. Und auch wenn du zum Beispiel, weil ich habe ja erzählt, dass ich kein Gluten so richtig gut vertrage. Und es gibt ja Matzah an Pessach, das ist dieses Knäckebrot sozusagen. Und ich bin nicht, also ich erfülle die Mitzwa von Matzwa-Essen nicht durch das glutenfreie Matzah essen. Und dann esse ich halt genau diese kleine Einheit. Das fand ich irgendwie gerade spannend. Wollte ich kurz teilen.
Ja, durch die vielen Gedanken, die du oder die ihr dazu habt, die vielen offenen Tabs, das zeigt ja nur, wie voll reichhaltig das Thema ist, im wahrsten Sinne des Wortes, wie viel es dazu zu lesen, zu entdecken und auch zu sagen gibt. Ich dachte, ich erzähle euch was über den Fisch, weil ich mir überlegt habe oder weil es einerseits ein Symbol des Christentums ist. Vielleicht kennt ihr den Fisch, dieses Zeichen hinten auf den Autos oder als Kette.
Als Kind habe ich immer nicht gecheckt, dass es irgendwas mit Christentum zu tun hat. Und ich wollte meiner Mutter immer überreden, dass wir auch so ein Fischstück holen. Und sie war so, nein, sicher nicht.
Ich habe kein Auto, aber sonst hätte ich auch so einen drauf. Aber ich würde mir so ein richtiger 90er Jahre...
Mit so Bling-Bling?
Ja, genau.
Mit so Holo?
Ja, ja, das würde ich mir raufkleben. Das finde ich schon wieder cool. Oder vielleicht mache ich mir sowas auf meine Lederjacke.
Naja, mal gucken. Ich bin noch gespannter, was das bedeutet. Ja, warum macht man das?
Das Holo Symbol, hat eine sehr wichtige Bedeutung.
Dieses Symbol, ich habe es schon mal erzählt.
Ja, ich glaube auch.
Ich frage nur für unsere Zuschauerinnen und
Zuschauer. Woran denkt ihr, wenn ich erzähle?
Wir haben doch, also, Fische ist doch eine Metapher viel,
ich
oder?
Ich erzähle es euch. Der Fisch ist ein ganz wichtiges Symbol im Christentum. Und zwar dieses Zeichen, vielleicht können wir das auch einblenden, ist ein Geheimzeichen der ersten Christinnen zu neutestamentlichen Zeiten gewesen. Ein geheimes Erkennungszeichen. Gerade weil Fisch und die Fischerei so eine wichtige Bedeutung auch im Christentum spielte, beziehungsweise Jesus ja auch um den See Genezareth herum gepredigt hat, da war der Fischfang irgendwie total, wie sagt man das, etabliert oder die Haupteinnahme und Quelle. Ich glaube, Bethsaida heißt auch sowas wie Fischfanghausen oder Fischhausen, sowas, also da.
Haus des Fischens, oder ja?
Ja, genau. Sehr viele Jünger waren Fischer von Beruf. Jesus sagt zu, ihr sollt Menschenfischer werden. Also der Fisch kommt ständig vor. So kann man sich das merken. Und galt halt für die ersten Christinnen als geheimes Erkennungszeichen, was sie sich an die Häuser gemalt haben, um zu sagen, hier treffen sich Christinnen. Und so ist das eben dann auch zu einem beliebten Symbol geworden, was sich Menschen hinten auf Autos kleben oder. Aber dieses Fischsymbol oder Fisch heißt auf Griechisch Ichthys. Und das bedeutet, das sind die griechischen Buchstaben für folgende Wortkombination: Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser. Das ist quasi so ein Mini-Glaubensbekenntnis. Und ich finde es total interessant, dass... Ja, jetzt habe ich den Punkt vergessen. Ach so, genau. Dass auf den Fisch tatsächlich so sich Gerichte entwickelt haben, so kulturell bedingt wie der sogenannte Petrusfisch. Davon wusste ich vorher noch gar nicht, aber es scheint eine beliebte Speise zu sein von Touristinnen, die heute zum Beispiel Israel besuchen. Und der Petrusfisch ist eben ein Fisch, oft auf eine bestimmte Art und Weise zubereitet. Das habe ich jetzt nicht herausgefunden. Aber um daran quasi anzuknüpfen an all diese biblischen Bezüge. Freitags wird häufig in Kantinen Fisch gegessen oder Fisch serviert. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen in Schulkantinen oder in Kantinen von öffentlichen Behörden.
Ich komme aus Bayern. Ich esse das nicht.
Oder auch so in Restaurants gibt es freitags oft besondere Gerichte oder die Mittagskarte dann mit Fisch. Und das geht tatsächlich darauf zurück, auf Karfreitag, dass Karfreitag ursprünglich ein Fastentag gewesen ist und der Gedanke war, Fisch ist ja kein richtiges Fleisch. Ich war nicht dabei.
Es ist nicht gegen dich. Aber das ist auch manchmal, wenn ich mit meinen Verwandten drüber rede, dass ich kein Fleisch esse. Oder dass ich Vegetarier, ich bin Vegetarierin und dann sind sie immer so Fisch. Und ich bin immer so, nein. Geht weg. Und sie so, aber es ist doch nur Fisch. Macht keinen Unterschied. Mein Lieblings-Fun-Fact ist, dass Mönche teilweise während der Fastenzeit Biberfleisch gegessen haben, weil sie erklärt haben, durch diesen Schwanz, der so ein bisschen fischhautig aussieht, dass es auch ein Fisch wäre und kein richtiger.
Ja, schlau. Und wir haben ja schon mal rausgefunden.
Oder disturbing, ich weiß nicht.
Wir haben ja schon mal rausgefunden, dass in unseren Religionen es interessante Wege manchmal gibt oder Überlegungen angestellt werden, wie man bestimmte Regeln, Vorgaben, Traditionen auch überwinden oder an ihnen vorbeigehen kann. Da erinnere ich mich auf jeden Fall auch an witzige Geschichten, ja, die ihr schon erzählt habt. Ja, das Brot, würde ich sagen, spielt eine Rolle im Islam, im Judentum und im Christentum. Kybra, welche Rolle, welche Bedeutung hat Brot im Islam?
Ich glaube, Brot ist so die Hauptmahlzeit. Es ist jetzt nicht tatsächlich religiös, dass das Brot irgendwie eine ganz hohe Stellung hat, aber ich glaube, das ist das eben Mindeste, was man hat. Also so ein trockenes Brot. Das ist jetzt natürlich, in Deutschland sind wir ja voll verwöhnt mit Brotarten. Ich kenne die ganzen Brotnamen nicht. Ich bin total überfordert, wenn ich beim Bäcker stehe und dann, für mich ist es mit Korn und einmal ohne. Aber das ist ja eine ganz eine Wissenschaft für sich. Egal. Wir gehen jetzt von einem Brot aus, was ganz, das ist jetzt nochmal, ein trockenes Brot. Das Brot und man hat wahrscheinlich Mehl und Wasser und kann eben dieses Brot backen. Und das ist das Minimum, was man hat und deswegen sollte man auch das ehren, was man hat. Weil gibt es eine deutsche Redewendung, die ich immer vergesse, wer den Pfennig nicht ehrt, bla bla bla.
Das ist Pfennigs nicht wert.
Irgendwie so, genau. Also man soll sich...
Was?
Taler? Ist es ein Taler nicht wert? Ah, okay. Taler also wert, wir sollen uns auch mit wenigen Gutes stellen und dass wir auch eben quasi die Dankbarkeit erweisen oder überhaupt das teilen, was wir auch als Minimum haben und nicht nur dann teilen, wenn wir einen reich gedeckten Tisch haben, auch mit kleinen Sachen teilen quasi. Ich glaube, das ist eher auch die Geschichte dahinter. Aber aus der türkischen Tradition kenne ich dann wiederum, das ist aber dann, glaube ich, eher traditionell, was aber von der religiösen Richtung auch so ein bisschen kommt, wenn zum Beispiel ein Brot auf den Boden fällt, dann schnell aufheben, pusten, manche küssen es auch und legen es dann wieder auf. Genau, so einmal küssen und
wir
dann
küssen hoch. Nur heilige Bücher.
Ja, aber manchmal macht man das auch mit dem Brot, aber es ist kulturell, genau. Ja. Aber genau, das ist dann die Frage, okay, man sagt auch eben, dass das Brot eben heilig in der Hinsicht ist, aber nicht religiös, kulturell und deswegen eben nicht auf den Boden gehört. Mhm. Oder wenn man, manchmal ist es so, man läuft auf der Straße und irgendein Kind hat vielleicht sein Brot irgendwie fallen lassen und dann liegt es auf der Straße und ich habe den Drang, weil ich glaube, ich dem so erzogen worden bin, diesen Brotstück entweder auf die Seite zu nehmen, sodass niemand drauftritt, oder tatsächlich in den Müll zu schmeißen, sodass wieder niemand drauftreten kann. Also auch hier tatsächlich Brot ist doch wichtig und hat eine besondere Stellung doch irgendwo.
Ja. Gibt es eine bestimmte Art, Brot herzustellen? Also ich denke jetzt an Fladenbrot. Gibt es eine andere Form des
Brotes? Ich glaube, das ist tatsächlich traditionell. Also es gibt sehr viele, auch im Osten der Türkei zum Beispiel, also dadurch, dass ich türkisch Wurzeln habe und so, genau, da habe ich eher die Kultur im Kopf. Da gibt es auch so Ofen, die ausschauen wie so ein Brunnen und dann klebt man das Brot irgendwie innen rein und dann wird das auch so ganz groß. Und dann gibt es auch unterschiedliche Brotarten. Aber ich glaube, das ist eher tatsächlich so von Kultur zu Kultur anders. Das, was wir in der Türkei eher haben, ist dieses Weißbrot, was so ein bisschen länglicher ist.
Genau. Und ist es richtig, dass es, also so ist jetzt bei dem Eindruck von außen, dass es zu jeder Mahlzeit kann Brot?
Muss. Wenn kein Brot da ist, dann wird niemals, mein Papa isst sogar Nudeln mit Brot. Mittlerweile manchmal.
Aber das machen die in Italien auch. Oft, dass es Brot davor zum Essen
gibt. Oh mein Gott, das ist ganz neu für
mich. Das muss da sein.
Darf ich kurz reinhaken?
Ja, bitte.
Weil ich frage mich, ob es deswegen, bei uns ist es so, dass du musst Brot konsumieren, um den gesamten Birkat Hamazon, also nach dem Essen spricht man so ein Gebet, sagen zu können. Dafür musst du Brot konsumiert haben. Okay. Und deswegen ist Brot extrem essentiell. Gibt es irgendwie sowas ähnliches?
Bei uns ist es, glaube ich, eher, weil Menschen damals eben nur Brot hatten. Und Brot ist was Sättigendes, wenn eben Sachen drin sind, die auch sättigen. Und man hatte die Idee so, ja, wir haben wenig zu essen. Ist das mit Brot, damit du satt wirst? Und ich glaube, das hat sich bei sehr vielen so verankert, dass die denken, ich werde nicht satt, wenn ich kein Brot esse. Und deswegen, egal Frühstück, Mittag oder Abendessen, Brot ist irgendwie immer dabei.
Und wie... Wird das dann eingetunkt in die Nudeln? Oder
nee,
wie stelle ich mir das?
Also,
wird das drauf oder?
Nein, nein. Also einfach mal abbeißen, ach so, okay. Abziehen.
Okay, genau. Einfach dazu.
Aber wenn es was Wässriges ist, kann man es auch natürlich rein. Ja. Oder manche machen auch diesen Brot zu knackiger Form im Ofen und dann so Brotsuppe, keine Ahnung.
Ja. Genau.
Aber das ist, wie gesagt, das ist alles Kultur, das hat nichts mit Religion zu tun. Das ist eher so in uns, dass Menschen denken, ich werde nicht satt und aus dieser Angst, Papa, ich liebe dich, kannst du weiterhin so machen, aber pass auf.
Ihr habt gehört, ich frage ganz zaghaft. Mein Eindruck ist, es kann zu jeder Mahlzeit Brot gereicht werden und du sagst, oder ihr sagt, es muss sogar. Ja, also auch im Christentum ist es so, das Brot, die ist Main Character eigentlich. Ja. Also es kommt irgendwie überall vor. Das Brot wird auch auf den Altar gelegt, zum Beispiel beim Erntedankfest. Da gibt es die Tradition in einigen Gemeinden, dass die ganze Gemeinde vorher zusammen ein Brot backt oder dass ein Bäcker, eine Bäckerei beauftragt wird, ein Brot zu backen mit einem Kreuzzeichen. Das wird auf den Altar gelegt oder auf einen Tisch neben dem Altar und da werden viele Speisen aufgetan. Also da wird das Brot auch ganz besonders nochmal geehrt und auch hervorgehoben. Man kann sagen, das Brot, das Überleben sicherte und auch immer noch das Überleben sichert. Also es ist auch eine Speise, die schnell zubereitet werden kann, einfach mit wenigen Zutaten zubereitet werden kann und die gut transportiert werden kann. Also
und haltbar ist.
Genau, und haltbar ist so. Also es ist quasi das Lebensmittel.
Allround.
Allround Talent. Süß, salzig, leicht, deftig, also es erfüllt heißkalt, erfüllt alle Zustände. Und es hat damals die ganze Familie, ja die ganze Gesellschaft auf Trab gehalten. Die ganze Familie war daran beteiligt, auch Brot herzustellen und überhaupt herstellen zu können. Wir haben schon über Kain und Abel gesprochen, über den Ackermann. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du Brot essen, heißt es da auch. Brot backen ist aber in der Bibel hauptsächlich Frauensache. Oder Frauen waren damit zum größten Teil, nicht nur, aber zum größten Teil betraut und unterwegs. Das finde ich auch interessant. Sie kneten das Mehl zu gemahlenem Getreide. Mit Wasser und Salz verarbeiten sie es zu Teig. Jesus beschreibt auch das Reich Gottes damit. Also, dass sich das Reich Gottes ausbreitet wie ein Sauerteig, den eine Frau unter das Mehl mengt. So heißt es, das gibt dem Brot Fülle und Aroma. Es ist quasi der Geschmack des Lebens tatsächlich. Das finde ich einen spannenden Gedanken.
Es lebt ja auch, wenn du Sauerteig selber machst. Das ist ja sogar, da sind ja so Bakterien auch drin, die sich vermehren. Und
hattet ihr auch so ein Hermann?
Ja, Hermännchen.
Kennst du das?
Wer ist Hermann?
Ein Brot.
Du bist so,
ein Brotteig.
These white people.
Ein Brotteig.
So ein Sauerteigstarter.
Okay.
Und ich habe keine Ahnung, warum der Hermann heißt. Aber der ist dann immer so in so einem Einmachgläschen, damit man so immer Sauerteig machen kann.
Mit. Ah, okay.
Nee, das ist wichtig. Und der wird weitergegeben.
Ja.
Also du.
Du kannst Hermännchen teilen mit
Oh mein
allen.
Gott, das ist quasi, das ist ein ganz eigener Tab.
Okay.
Und in dem wir ganz viele Untertabs machen können. Ja. Da müssen wir endlich mal zu recherchieren, aber es ist ein Teig, der immer weitergegeben wird.
Ah, wie Kombucha oder so.
Man bekommt den Teig von irgendjemandem.
Ja.
Ich werde Hermann aufschreiben. Also wenn ihr, die ihr jetzt zuhört oder zuschaut, einen Hermann zu Hause habt, vielleicht könntet ihr uns den zuschicken ans House of One.
Oder du ein Hermann bist.
Nein. Dann können wir den hier weitergeben. Dann können wir Kybra zeigen, was es damit auf sich hat.
Ich bring's mit, mein Bruder hat Hermann.
Es ist quasi eine unendliche Kette, das ist wie ein Kettenbrief. Wenn du es bekommst, behältst du ein Stück und gibst ein Stück weiter an eine nächste Person. Und die muss gut darauf aufpassen, hat diesen Teig, macht daraus vielleicht Brot oder Brötchen und gibt einen Teil weiter.
Ach.
Und so geht es.
Ach, das ist so quasi ein bisschen so die Hefe quasi. So, kann ich das so verstehen, dass man da ein bisschen rausnimmt und.
Ja, genau, ja,
okay,
es lebt.
Okay.
Hermann lebt.
Ein
lebender Brotteig. Also,
okay, ich muss mal nachher googeln.
Vielleicht können wir einen eigenen House of One Hermann ins Leben rufen. Naja, gut, also. Es gibt sogar das Brot des Elends und es gibt sogar Tränenbrot. Das finde ich auch nochmal einen spannenden Gedanken. Brot gebacken aus Tränen.
Ich sag doch Wissenschaft für sich.
Nein, also im metaphorischen Sinne.
Okay.
Damit ist Brot nicht nur das Mittel zum Leben, zur Gemeinschaft, sondern verbindet auch in der Trauer.
Ah, so, okay.
Jetzt. Also so ist es verstanden. Bethlehem ist auch Brothausen.
Kann ja, Lechem ist Brot.
Das finde ich auch
nochmal. Das Haus des
Lachmacun.
Lachmacun, ja.
Ist auch Lachmacun, diese türkische Pizza. das ist keine türkische Pizza an alle, die das so
wehe. Was heißt das?
Lachmacun ist auch Brot drin, ne?
Ja, Fleisch mit Brot, genau. Ja.
Fleischbrot heißt es.
Genau.
Ja. Ah, okay, gut.
Fleischbrot hört sich so unattraktiv an.
Es gibt viele Geschichten in der Bibel mit Brot, die Speisung der... Ich erzähle es euch. Die Speisung der 5000 zum Beispiel und so weiter. Aber ich wollte euch eine spannende Sache erzählen. Wo habe ich es denn? Passt auf. Es gab tatsächlich in mittelalterlichen Zeiten, also und das Abendmahl. Entschuldigung an alle meine Churchies. An alle meine Geschwister. Ich erzähle ganz viel über das Brot, aber nicht über das Abendmahl. Natürlich das Abendmahl. Da spielt das Brot eine sehr wichtige Rolle. Und es gab in mittelalterlichen Zeiten eine Zeit, da wurde das Abendmahl nicht geteilt, sondern da gab es ein sogenanntes Schauabendmahl. Da wurde Abendmahl auf Distanz gefeiert. Also
das gibt in Corona.
Das Brot, die Hostie wurde im Gottesdienst durch einen Priester geweiht und dann feierlich in die Höhe gehalten, also Schaukommunion. Der ganze Leib Christi in einem Stück Brot, nur zu sehen, aber nicht zu essen. Und dann wurde gesagt, hoc est corpus meum, das ist mein Leib. Und jetzt ratet mal, woher dieser Ausspruch Hokus Pokus kommt. Das war in vorreformatorischen Zeiten und die ProtestantInnen, meine glaubensgeschwisterlichen Vorfahren, spotteten Hokus Pokus, weil sie sagten, da fehlte der Kern des Abendmahls, und zwar die Vergegenwärtigung Christi in der Gemeinschaft, im gemeinschaftlichen Teilen und gemeinschaftlichen Essen. Mm. Und deswegen haben sie, also man weiß heute nicht, ob es daher kommt, Hokus Pokus. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber es könnte eine Möglichkeit sein, dass dieses Hoc est corpus meum und die Protestanten spotteten Hokus Pokus, ein Zauber, das ist aber nicht der Kern des Abendmahls, das einfach nur hochzuhalten.
Hat das was mit dem Schaubrot im Tempel zu tun? Also weil im Tempel war es ja so ein Daueropfer in Jerusalem, dass es dieses Schaubrot gab. Glaubst du, es gibt da Verbindungen zu, dass sie es dann so gezeigt haben?
I don't know, klingt so. Könnten wir mal weiter nachforschen. Da habe ich nicht nachrecherchiert.
Okay. Ich dachte es nicht.
Also etwas hochhalten, also in einer heiligen Handlung oder während einer heiligen Handlung, ist oft der Teil dessen. Ne, dass man eine besondere Ehre, also eine besondere Person, eine geweihte Person, Tempel-mitarbeitende Person, wie auch immer, dann einen Gegenstand hochhält und ihn damit besonders ehrt. Das ist häufig Teil
von so einer Shabbat Praxis. Hältst du auch, also du musst zwei Chalot haben, also das ist dieses geflochtene Brot, aber eigentlich heißt Chala nur das, was du abnimmst und opferst.
Ja.
Oder was du immer noch verbrennst auch, also das ist nochmal so eine ganze Wissenschaft für sich, dann hältst du das auch auf. Also viele Leute halten das so hoch zusammen und sagen dann den Segensspruch.
Ja.
Vielleicht ist und das wird auch gebrochen. So daher.
Also das Brotbrechen.
Das ist bei uns so ein Kulturkampf, weil Aschkenasis schneiden ihr Brot und Sephaden und Mizrachis reißen das immer so. Und das ist immer so ein Witz, dass sie das immer so reißen und so über den Tisch werfen. Und bei uns wird immer so ganz brav geschnitten.
Aber ja. Brotbrechen, ist das, kommt das, wie kommt das, kommt es vor im Islam?
Ich glaube, also teilen, ja, also und Messe war halt jetzt nicht so in der Zeit so üblich, dass man mit Messe und Gabeln, sondern eher mit der Hand zu brechen und überhaupt,
Ich würde gerne nochmal fragen, ist eigentlich das Thema Nachhaltigkeit, wenn es um Speisen und Gerichte und Religion geht, ein Thema, zum Beispiel Bioprodukte oder nachhaltiges Wirtschaften oder auch Zubereiten von Speisen? Ist Vegetarismus, Veganismus ein Thema im Judentum oder Islam?
Ja, wir hatten, glaube ich, schon ganz viel in der Koscher-Halal-Folge auch dazu gesagt. Also es gibt ganz viele Leute, die auch irgendwie so sich The Vegan Rabbi nennen, und es gibt The Vegan Shul, also eine ganze vegane Synagoge. Und es gibt auch so ein ganzes Movement von Kashrut, also diesen Zertifikat, dass es halt koscher ist, was so das Öko-Kashrut ist. Und es gibt ganz viele Leute, denen das da sehr wichtig ist. Aber es gibt auch das Gegenteil. Also viele Leute verbinden, glaube ich, Koscheressen mit so einer bestimmten, so einem bewussten Konsumieren vielleicht auch. Aber das ist nicht immer der Fall. Und oft hat das eigentlich wenig damit zu tun. Aber ich habe das Gefühl, dass es immer mehr zu einem Thema wird. Dass das auch wichtig ist. Und es gibt auf jeden Fall Mitzvot oder Verbote, die halt sind gegen das Verschwenden. Und dann in diesem Aspekt wird da irgendwie viel mehr über so Food Waste und solche Sachen auch gesprochen.
Ja, also dadurch, dass eben sowieso man von dem nicht verschwenderisch sein soll, dass als Gebot da ist, dass man eben nichts wegwerfen soll, falls was irgendwie auf den Boden fällt, dass man das irgendwie schauen soll zu retten und überhaupt bedacht zu konsumieren und von den Guten und Halal. Also all das ist ein Verweis dazu, überhaupt sich zu vergegenwärtigen, was esse ich, wie esse ich es und lieber weniger machen, falls man irgendwie das doch nicht fertig bekommt. Wir verhungern nicht. Wir Menschen denken meistens, wir verhungern gleich, wenn wir jetzt irgendwie nicht für 5 Personen kochen. Dabei sind wir schon eigentlich, wir müssen ja nicht ganz, ganz satt sein. Und da einfach nochmal auf die Menge achten und falls doch was zu viel ist, weitergeben. Und also auch an Nachbarn. Vielleicht hat man ja irgendwie, weiß ich nicht, in der Nachbarschaft jemanden und man denkt sich, okay, beim Kochen, oh jetzt, manchmal ist es bei mir auch so, gerade bei Reis- oder Nudelgerichten, man tut bisschen was rein und dann hast du schon sehr viel davon. Genau, Hokus Pokus. und dann ist es vielleicht ganz wichtig, dass man sagt, okay, ja, ich kann das ganz schön einpacken und vielleicht mal einer Nachbarin, dem Nachbar, vielleicht einer älteren Person, weiß ich nicht, jemanden weitergeben. Heutzutage ist es halt ein bisschen schwierig, finde ich, mit, ja, ich weiß nicht, wie deine Küche ist, ich weiß nicht, ob du hygienisch. Es ist nicht mehr so einfach in unserer Gesellschaft, finde ich, dass man einfach, es ist nicht selbstverständlich, dass man klopft und sagt, ja, schau mal, und ich weiß auch nicht, ob meine Nachbarn Allergien haben. Und natürlich ist es, ich kann jetzt auch nicht irgendwie euch alles anbieten, weil ich.
Ich? Also du kannst mich gerne fragen.
Ja, genau, Laktose, Gluten weiß ich nicht, aber man kocht ja voraus und nicht ohne gefragt zu haben. Aber genau, also früher, ich weiß nicht, das ist auch eine Gesellschaftsfrage, finde ich. Und da erlebe ich das tatsächlich in anderen Kulturen manchmal ganz anders, dass man einfach tatsächlich auch mal ungefragt einfach mal was vorbeibringt und gut ist. Wenn man es nicht isst, dann isst man es nicht, aber dann ist es schon da.
Wir haben vorhin ja darüber geredet, dass wir nicht mehr alle daran beteiligt sind, das Essen selber herzustellen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, Leute essen auch viel mehr alleine und vereinsamen so ein bisschen beim Essen. Das finde ich irgendwie mal ganz interessant.
Ich würde auch sagen, dass das Essen zubereiten für andere auch ein Akt der Liebe ist, im überschriebenen Sinne. Und viele Suppenküchen zum Beispiel oder Essensausgabenstellen sind auch von Gemeinden oder religiösen Gemeinschaften initiiert. Gerade weil das Essen so eine wichtige Rolle in der eigenen Religion spielt, geben sie auch etwas vor Festen oder während den Festen oder danach weiter oder haben eine konstante Ausgabestelle zum Beispiel. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Engagement, um das eben auch weiterzugeben und zu teilen. Aber das, was du gerade gesagt hast, das Vereinsamen und das Alleineessen ist auf jeden Fall ein Problem.
Oh ja. Ich finde es so traurig, alleine zu essen.
Vor allem alleine zu essen vor dem Fernseher oder. Also so, macht, was ihr möchtet. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, zusammen zu essen. Mhm. Gleichzeitig finde ich es ein bisschen schwierig, auf so eine familiäre Perspektive zu gucken, dass alle am Tisch sitzen müssen. Da haben sicherlich, also zum Beispiel, ich kenne auf jeden Fall Menschen, für die es schwierig war, dass gefordert wurde, du musst jetzt am Tisch sitzen, auch wenn man zum Beispiel keinen Hunger hatte. Mhm. Und es wurde dann aber geschwiegen und nicht miteinander geredet. Also das ist wahrscheinlich auch so eine Idealvorstellung, dass das dann immer der Happy Place sein muss, obwohl Menschen andere Bedürfnisse haben. Aber generell, und Menschen werden irgendwie gezwungen, an einer Praxis teilzunehmen, an essen zu müssen, obwohl sie nicht wollen, whatever. Aber generell finde ich das wichtig, dass es in der Gemeinschaft Zusammenkünfte gibt, die mit dem Essen verbunden sind. Und könnte das nicht auch ein Punkt sein für den interreligiösen Dialog, die Überschneidung sein für die interreligiöse Zusammenarbeit?
Das ist ja auch der Fakt eigentlich, oder? Also ich bekomme sehr oft Einladungen zum Beispiel zum Fastenbrechen im Ramadan von anderen, von muslimischen Gemeinden. Kübra hat uns ja auch schon eingeladen. Ich glaube, Essen ist schwierig, aber auch zusammen tatsächlich, weil es halt unterschiedliche Vorstellungen gibt, von wie Essen vorbereitet werden darf, was man nicht essen darf und all solche Sachen. Aber generell ist das auf jeden Fall was Leute zusammenbringt. Ja. Und ich meine, das ist jetzt nicht abfällig, vielleicht hört sich ein bisschen abfällig an, aber es gibt doch 800.000 Projekte, irgendwie Gemeinschaftsprojekte in irgendwelchen Kiezen, wo es so ist, so, und jetzt kochen wir alle zusammen. Ja. Und auch so, ja. Und das hat ja irgendwie seine Gründe.
Essen aber ich verbindet. Muss ganz ehrlich sagen, ich bekomme Einladungen zum Fastenbrechen oder zu religiösen Festen von jüdischen Friends und muslimischen Friends oder Bekannten. Mhm. Aber ich weiß nicht, bekommt ihr Einladungen von Christinnen zu Festen, wo es um Essen geht?
Leute laden mich richtig oft zu Weihnachten ein. Okay. Ich weiß nicht. Also, und die sind dann immer beleidigt, dass ich nicht komme, weil ich ja noch eine nicht-jüdische Seite von meiner Familie habe und dann da bin. Aber das Einzige, wozu ich immer eingeladen werde, ist Weihnachten, was ich irgendwie ganz nett finde. Wo ich auch weiß, dass es vielen irgendwie nicht so geht. Ich weiß nicht, warum ich immer zu Weihnachten eingeladen werde. Vielleicht wollen die mich bekehren, keine Ahnung. Aber ja.
Ich erlebe, also mein Eindruck ist, dass es...
Bist du nie zu Weihnachten eingeladen?
Nee, dass Christinnen weniger über ihre eigene Gemeinschaft hinaus einladen.
Zu religiösen Festen.
Und explizit zum Essen.
Aber ihr habt auch schlechten Kaffee bei euch und so.
Meinst du meine Gemeinde?
Nicht deine Gemeinde, generell. Ich habe noch, es tut mir sehr leid an alle Churchies, aber ich habe noch nie guten Kaffee bei euch getrunken. Was
ich habe eine geile Kaffeemaschine. Du hast noch nicht meinen Kaffee getrunken. Also ich teile deinen Eindruck. Okay. Ich teile den auf jeden Fall. deswegen habe ich auch eine gute Kaffeemaschine.
Also Essen verbindet.
aber Kaffee scheidet. Kaffee scheidet.
Also meine Idee ist ja, dass wir ein interreligiöses House of One Menü erstellen.
Ah, ja.
Also da gibt es vielleicht Hauptspeise, Vorspeise, Nachspeise, zum Beispiel aus Judentum, Islam und Christentum. Und das stellen wir dann zur Verfügung. Menschen können das nachkochen.
Ah, das wäre cute, ja. Das
so
ich
eine
gut.
Box. Genau.
Also Hello, House of One.
Hello, Box. God. Da sind schon die Zutaten drin und das Hintergrundwissen.
Und unser Bild.
Genau. Viel Spaß beim Kochen.
Ja, das ist ja auch nochmal so eine Sache.
Und das sieht dann aus wie so ein Kochbuch, aber eigentlich ist es so religiöse Schriften, die wir so auch den Leuten unterzu.
Das ist ja auch noch so eine Sache mit den Gesten, wie man zeigt, dass etwas einem geschmeckt hat.
Ah.
Ich weiß nicht, oder ist es universell so, das ist zum Beispiel lecker. Bei Italiener kenne ich das zum Beispiel auch. Also die Türken machen das auch so. Mm. Wie drückt ihr auf? Wie gestikuliert ihr, dass es euch geschmeckt hat?
Also.
Wir sagen es einfach.
Gibt's so? Deutschen Kulturraum, christlich geprägt.
Das kann man machen.
Wird sehr zurückhaltend.
Ja.
Glaube ich, Essen und Geschmack. Und Wertschätzung bekundet.
Aber generell im Deutschen.
Generell.
Oder? Also es ist ja so, ja, das kann man machen. Ja, kann man nicht mehr. Also wahrscheinlich, weil wir beide eher im Norden
auch, verordnet sind. Ja, genau. Ich komme vielleicht
so vielleicht ist es woanders ein bisschen anders, aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, ja,
das war jetzt lecker, du.
So, nicht mal. Lecker ist schon zu viel.
Ja.
Kommt doch an, du bist.
Das ist mein bilinguales Gedächtnis.
Also wenn es gegessen wird und man fragt nach einer zweiten Portion,
dann
ist das ein Ausdruck von, was es geschmeckt hat.
Bei uns wird nicht gefragt. Wir kommen bestimmt.
Force feeding.
Dein Teller ist leer.
Ja, ja, manchmal ist das übergriffig. Deswegen haben wir bei unserem Sham Ramadan-Projekt.
Das ist immer
ja, weil, da haben wir geschrieben, für diejenigen, die zum ersten Mal beim Iftar, also Fastenbrechen, teilnehmen werden und nicht muslimisch sind, so ein Merkzettel, wo dran steht, falls die Gastgeberinnen und Gastgeber irgendwie euch nochmal zweiten Teller irgendwie anbieten wollen, dürft ihr Nein sagen. Also manchmal hat man ja so, ich will nicht, aber das ist irgendwie so ein, man fragt doch, weil man als Gastgeberin die Befürchtung hat, du bist nicht satt und du traust dich auch nicht nochmal nach einer zweiten Portion zu fragen.
Ich habe unhöflich zu fragen, ob man mehr
deswegen darf. Möchte man mehr geben.
Das ist bei uns auch so.
Aber dass man da so ein, wir briefen auch die Gastgeberinnen, dass wir sagen, okay, einmal fragen ist gut, aber ihr müsst nicht übertreiben.
Ja,
Brücken bauen, auch da.
Und es gibt ja also, Kulturen, wo du achtmal fragen musst und du sagst immer nein, nein, nein und musst weiterfragen, damit es dann, ja, sorry.
Also, wir beenden unsere Folge damit, dass wir ins Brainstorming gehen und
uns unser Menü, ja, und schreibt uns Ideen auch vielleicht.
Und wenn ihr Ideen habt für ein interreligiöses Menü oder wenn ihr uns eure Lieblingsgerichte mitteilen wollt oder es gibt noch irgendeine Frucht oder ein Thema, was wir im großen Kosmos Essen nicht behandelt haben, schreibt uns gerne eure Erfahrungen, eure Rückmeldungen, Fragen an
331podcast@house-of-one.org.
Alle Infos zur heutigen Sendung findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal und guten Appetit.
Guten Appetit.
Tschüss.
Bitte.